Thank you. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir feiern den dritten Sonntag vor der Passionszeit,
Septuagesime. Noch 70 Tage zählt das Kirchenjahr bis zum Sonntag nach Ostern und deutet an, in welch große Geschichte wir eintreten, in der alles Menschliche durchschritten wird, in Tiefen und in Höhen, in allen Traurigkeiten getragen von einer großen Hoffnung. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. So heißt das Wort für diese neu beginnende Woche aus dem Propheten Daniel. Lasst uns Gott loben mit dem Psalm für diesen Sonntag. In den kleinen Heften finden Sie den Psalm unter der Nummer 46. Und ich bitte die Seite an der Orgel mit mir zu beginnen und die Seite an der Kanzel mit den eingerückten Versen zu antworten.
Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast, denen, die dich fürchten, und der Weise vor den Menschen, denen, die auf dich trauen. Du wirst sie in Schutz deines Angesichts vor den Augen der Leute. Du verbirgst sie in der Blätter vor den technischen Zungen. Gelobt sei der Herr, der Herr seine wunderbare Güte, wie er verließen. Ich sprach wohl in meinen Tagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörst die Stimme meines Lebens, als sie zu dir schrieb. Liebe den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen, bittet der Herr, und verliert gleich jeden, der Hochmut übt. Sei groß und unverzagt allen.
So kommt, lasst uns anbeten.
Barmherziger Gott, wir kommen zu dir, so wie wir sind. Du siehst, was uns bewegt, bevor wir Worte dafür finden. So lass alles umfangen sein von deiner großen Barmherzigkeit. Herr, erbarme dich. Unser Gott ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen.
Er sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen.
Der Herr sei mit euch. Barmherziger Gott, wir danken dir für die Zeit, die du uns schenkst in deiner Nähe. Segne uns allen diesen Tag der Ruhe und des Feierns. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert in Ewigkeit. Zur Lesung bitte ich Sie aufzustehen.
Guten Morgen. Die heutige Lesung steht bei Jeremia im 9. Kapitel. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, der sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
einem der für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigttexte hören wir das Evangelium nach Matthäus im 20. Kapitel. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen ihren Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch, ein jeder, seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Manchmal hört man ihn noch im Radio, den Song, der eine damals noch junge schwarze Sängerin mitten in der Reagan-Ära in den USA über Nacht berühmt gemacht hatte. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Weißt du nicht, sie sprechen von einer Revolution? Wie ein Flüstern klingt es schon. Tracy Chapman sang von Obdachlosen, von Sozialhilfeempfängern, von Menschen, die vor Arbeitsämtern und Essensausgaben der Heilsarmee Schlange stehen, und fügte diese Anspielung auf das Evangelium hinzu: Und endlich fangen die Tische an, sich zu drehen. Und die bisher oben saßen, werden unten sitzen, und die unten saßen, werden ganz oben ihre Plätze finden. Das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist eine Geschichte großer Hoffnung für alle Menschen, die das Gefühl haben, im Leben immer zu spät zu sein und immer zu kurz zu kommen, für die keine Ehrenkarte für die Saalfastnacht zurückgelegt wird, die sicher niemals die Einladung in eine VIP-Lounge bekommen, die statt mitzufeiern erleben müssen, wie sie vom Wohlstand derer abgehängt werden, die mit geerbtem Geld ein Haus bauen können, statt sich in der Brotkorbschlange anstellen zu müssen, weil am Monatsende das Geld nicht reicht. Der oder die Letzte zu sein oder sogar das Allerletzte. Was für ein schlimmes Wort, wer einen anderen so nennt, gebraucht plötzlich keinen Namen mehr und kein Geschlecht, als hätte er nicht Frau oder Mann vor sich, sondern ein Ding, eine Sache, und so sagt man einen Sozialfall, eine Zahl in der Statistik. Und wenn ich mir selbst gegenüber ehrlich bin, glaube ich, passiert mir das immer wieder. Ich verteile Platzkarten, ich ordne Menschen ein, auf welche Schule gehst du, welches Auto fährst du und dein Beruf, was machen sie eigentlich? Und in der Kirche hört das ja nicht automatisch einfach auf. Manchmal scheint mir unser Leben wie ein Tanz auf dem Vulkan, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, wenn der größere Teil der Weltbevölkerung systematisch vom Wohlstand ausgeschlossen bleibt. Wer soll denn Menschen auf Dauer daran hindern, mit Gewalt an sich zu reißen, was ihnen im Frieden nicht gewährt wird? Was, wenn Menschen, denen sie bis heute verwehrt wird, endlich Gerechtigkeit fordern? Selig, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Das ist die alttestamentliche Hoffnung des Gottesvolks gewesen. Wenn der Messias kommt und mit ihm die Gottesherrschaft, dann wird jeder und jede, die jetzt in Abhängigkeit leben, in Armut, endlich frei sein und die Mächtigen nicht mehr fürchten müssen, weil einer da ist, der Gerechtigkeit und Frieden bringt. Die Geschichte, die Jesus von der Gottesherrschaft erzählt, sie hat etwas für Menschen sehr Beunruhigendes. Dabei fängt sie für die Zeitgenossen Jesu zunächst sehr vertraut an. Das kennt jeder seiner Hörer, seiner Hörerinnen, weil sie selber so leben oder es täglich auch beobachten können. Wer eine Landwirtschaft betreibt, Obstanbau, ein größeres Gut, der braucht zur Erntezeit viele Arbeitskräfte. Und wo findet er die? Das Arbeitsamt im Vorderen Orient früherer Zeiten, das ist der Marktplatz. Dort halten sich auf, die keine Festanstellung haben, um sich für diesen einen Tag Arbeit zu suchen. Manche von uns kennen noch das alte Wort dafür, Tagelöhner. Man einigt sich auf den Lohn für einen Tag. In unserer Geschichte ist es ein Silbergroschen. Das ist genau die Summe, das muss man wissen, um die Geschichte zu verstehen, die es damals brauchte, um eine Familie für einen Tag lang ernähren zu können. Dort, wo Jesus aufgewachsen ist, hat er das oft beobachtet. Menschen, die Arbeit suchen, früh auf den Markt gehen, um sich anzubieten. Menschen, die abends von der Arbeit kommen, um das Nötigste für die Familie einzukaufen, damit die Kinder heute satt werden. Immer bleiben welche sitzen, weil sie keine Arbeit finden konnten, vielleicht auch, weil sie nicht mehr in der Lage sind, jede schwere körperliche Arbeit zu verrichten. Die fürchten, dass sie am nächsten Tag zusammen mit Blinden und Lahmen am Straßenrand sitzen und betteln werden. An diesem Tag kommen viele erst später auf den Markt. Was hat sie abgehalten, früh da zu sein, könnte man überlegen. Waren erst noch Kinder zu versorgen, weil ihre Mutter krank ist? Oder hat der Mann die Nacht durchgesoffen, ist darum morgens nicht aus dem Bett gekommen? Oder hat einer den Vormittag lieber mit den Kumpels mit Schwätzen und Spielen zugebracht? Interessant finde ich, dass Jesus das alles gar nicht interessiert. Wichtig für ihn ist, dass sie jetzt da sind. Hier wird nicht moralisiert. Keiner muss sich entschuldigen. In dieser Geschichte läuft etwas ganz anders. Und das kann man schon früh ahnen. Am Abend, am Ende des Arbeitstages, stehen alle zusammen. Und dann folgt die nächste Irritation. Die zuletzt kamen, sie bekommen als Erste ihren Lohn. Ist das richtig? Die Letzten zuerst? Sollten die sich nicht hinten anstellen? Den richtigen Ärger gibt es, als die anderen merken, diese, die zu spät gekommenen, sie erhalten den vollen Tageslohn, egal ob sie nur 6, nur 4 oder gar nur eine Stunde gearbeitet haben. Wie alle anderen erhalten sie den gleichen Lohn, den Lohn eines ganzen Arbeitstages. Ich glaube schon, dass wir die Verärgerung der anderen nachempfinden können. Wenn ich es wäre, der sich den Wecker gestellt hätte, noch im Dunkeln die Zähne geputzt, aus dem Haus auf den Markt gegangen, dann einen ganzen langen Tag meine Knochen geschunden, die Mittagshitze ertragen, durchgehalten bis zum Abend. Und dann kommen die anderen mit sehr viel weniger Mühe zum gleichen Ziel. Das ist ungerecht. Das ist wirklich nicht gerecht. Jedenfalls nicht in dem Sinn, den wir dem Wort Gerechtigkeit in der Regel beimessen. Gottes Gerechtigkeit, erfahren wir, ist eine andere Gerechtigkeit als unsere. Wer sich ein wenig in die Geschichten und die Gleichnisse Jesu hineinfindet, der wird immer wieder genau darauf stoßen, wie oft diese offensichtliche Ungerechtigkeit darin vorkommt. Immer wieder bringt Jesus Menschen zum Wundern, zum Staunen, weil sie etwas empfangen, was sie nicht verdient haben. Und andere ärgern sich. Auch das wird regelmäßig erzählt. Und auch darum gehört diese Geschichte in das Vorfeld der Passionszeit. Denn dieser Ärger, er wird sich vermehren und zusammenbrauen. Einmal erzählt Jesus, ich vermute, wir alle kennen noch diese Geschichte aus dem Evangelium. Er erzählt von einem Sohn, der sich sein Erbe vorzeitig auszahlen lässt und sich dann vom Acker macht. Dann bringt er in kürzester Zeit diesen ganzen Reichtum durch und steht plötzlich arm wie eine Fledermaus wieder vor der Tür und hofft bei seinem Vater, sicher nicht als Sohn, auch nicht als Knecht, aber wenigstens als ein Tagelöhner aufgenommen zu werden. Ganz am Ende der Tafel, ganz unten wird vielleicht sein Stuhl stehen dürfen, wenn überhaupt. Diese Art, mit Gott zu rechnen, denn davon erzählen ja die Gleichnisse Jesu, diese Art, mit Gott zu rechnen, sie erzählen ja von Gott, unserem Vater, diese Art, mit ihm zu rechnen, sie wird enttäuscht. Gott verhält sich nicht gerecht. Gott sei Dank, möchten wir da sagen. Dem Verlierer, dem Sohn, der sein Erbe durchgebracht hat, kommt er schon von Weitem entgegen, zieht ihm den Ring an den Finger als Zeichen der Zugehörigkeit zur Familie, lässt gar nicht zu, dass der in Sack und Asche geht, sondern lässt ihn frisch einkleiden und ein Fest ausrichten mit dem Besten, was der Hof zu bieten hat. So geht Gott mit uns um, sagt die Geschichte. Er freut sich über jeden und jede, die zu ihm findet, über jeden Menschen, der heimkehrt zu ihm. Die Freude Gottes über den einzelnen Menschen, der zu ihm findet, sie kennt keine Grenzen. So ist Gott. Gott ist keine Krämerseele, die aufrechnet. Er zählt nicht nach, er zählt kein Geld und keine Sünden. Er hakt nicht mit rotem Stift ab, ob ich heute meine Hausaufgaben gemacht habe. Gott ist großzügig, voller Liebe. Für den, der immer brav seine Hausaufgaben macht, sich den ganzen Tag Mühe gibt, sich nichts zu Schulden kommen lässt, vermeintlich, für den kann das ja wirklich schwer zu ertragen sein, diese ganz andere Art von Gerechtigkeit. Aber hat er, hat sie denn Recht, wenn sie sich zurückgesetzt fühlen? Ist das denn wirklich so? Oder liegt nicht auch eine große Selbsttäuschung in der Annahme, dass ich mir alles verdient habe und einen Anspruch auf meinen Wohlstand? Könnte es sein, dass in dieser Haltung eigentlich eine Selbsttäuschung liegt? Eine Täuschung, die mich noch dazu von Menschen trennt, denen ich unterstelle, sich eben einfach nicht genug angestrengt zu haben? Sind die nicht irgendwie doch alle selber schuld? Es gibt ein Jesuswort, das mich schon früher unruhig gemacht hat. Dann habe ich es für mich mehr oder weniger beiseite gelegt. Jetzt, wo ich im letzten Jahr meines Dienstes auf den Ruhestand zugehe, kommt es mir wieder häufiger in den Sinn. Da sagt Jesus: Wenn ihr dann alles getan habt, was euch aufgetragen wurde, dann sollt ihr sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir sind unnütze Knechte. Ich habe das Gefühl, je mehr ich auf diesem Wort herumkaue, und das muss ich tun, desto mehr Geschmack finde ich aber auch daran und fange an zu ahnen, dass eine ganz große Freiheit in diesen zunächst so hart klingenden Worten liegen könnte. Liebe und Anerkennung muss und kann ich mir ja gar nicht verdienen durch Leistung und Arbeit. Dass ich einen Platz in dieser Welt finden und haben darf, das muss ich mir nicht erarbeiten. Und meine Arbeit, ich kann sie tun, weil ich sie gern tue oder weil sie sinnvoll ist oder manchmal auch einfach, weil sie getan werden muss. Aber ich muss sie nicht tun, um mir Anerkennung zu erwerben, um geliebt zu werden dafür. Das macht frei. Ich glaube schon, dass wir alle, jeder und jede von uns, etwas haben, worauf wir wirklich stolz sein dürfen. Dass jeder und jede von uns etwas leistet. Ich finde das gar nicht so wenig auch, dieses Leben zu bestehen. Das ist schon eine ganz schön große Leistung. Aber genauso eben auch ein ganz großes Geschenk. Ein schönes Geschenk. Letztlich können wir es uns nicht verdienen. Und es ist gut, wenn wir nicht ständig das Gefühl haben, uns etwas erst verdienen zu müssen. Wo es um Liebe geht, wo es ganz schlicht um Freundschaft geht, um eine Verbundenheit, um Vertrauen, um Glauben, da hat das Verdienen müssen keinen Platz. Da geht es nicht, dass einer Tagelöhner bleibt und sich täglich glaubt, neu erbetteln zu müssen, was wir doch alle so zum Leben brauchen. Das bedingungslose Ja eines anderen zu mir. Ich denke, in der Geschichte, die Jesus erzählt, sind die eigentlich Unfreien, die sich am Ende des Tages ärgern. Die unverdient Lohn empfangen und diejenigen, die es ihnen gönnen können und sich mitfreuen für sie, ich glaube, das sind die freieren Menschen. Wer aus dem Zählen von Geld und Stunden und Leistung nicht mal heraustreten kann, wer nur ausrechnet und aufrechnet, ich glaube nicht, dass der wirklich frei und froh werden kann. Jesus erzählt diese Geschichte für Menschen, die in der Gefahr stehen, sich abgedrängt und stehen gelassen, als immer zu spät gekommene zu fühlen, dass auch sie Hoffnung schöpfen und erfahren, bei Gott geht es anders zu. Du kommst vielleicht später, aber schön, dass du da bist. Ich glaube aber auch, dass Jesus die Geschichte genauso erzählt für Menschen, die sich im Moment noch ärgern, weil sie sich ungerecht behandelt und nicht gerecht entlohnt fühlen für ihre vielen Mühen und ihre treue Pflichterfüllung. Und ich glaube, er möchte sie genauso gewinnen für eine neue Großzügigkeit und Herzensweite, für Freundlichkeit und Güte, für eine neue Freiheit und die Fähigkeit, auch sich mitfreuen zu können, wenn auch die anderen haben, was sie zum Leben brauchen. Wir alle sind doch Menschen, die Gott das ein oder andere Mal verloren gegangen sind, die zu spät auf den Markt kamen, sein Angebot nicht wahrgenommen, seine Güte irgendwie verpasst haben. Wir alle sind doch darauf angewiesen, dass Gott uns immer wieder freundlich entgegenkommt, auch zur späteren Stunde des Tages, und uns hilft, ihn zu erkennen und zu verstehen, wie gut er es mit jedem von uns meint, mit jeder und jedem von uns. Und was könnte dies für eine Welt sein, wenn wir einverstanden wären und dass unsere dazu täten, dass jede und jeder das hat, was er und sie zum Leben braucht. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Thank you. herzliche Einladung wie jede Woche zum ökumenischen Friedensgebet am Mittwochabend um 18 Uhr. Sie haben vielleicht schon mitbekommen, dass es nicht mehr in unserer Kirche stattfindet, sondern in der Pfarrkirche St. Canisius in der Alfred-Delb-Straße. Auch herzliche Einladung dorthin zum ökumenischen Friedensgebet. Am Hintergrund der Ortsverlagerung ist, dass wir damit rechnen dürfen, dass in unserer Kirche der barrierefreie Zugang jetzt ab Anfang März gebaut wird, die Bagger anrollen. Trotzdem ist es möglich, dass das Fasnachtskonzert Orgel ganz frech am Sonntag, den 2. März um 18 Uhr auch in der Kirche stattfindet. Herzliche Einladung schon jetzt dazu. Ich staune, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden heute im Gottesdienst sind. Das finde ich ganz schön stark und beachtlich, denn wir waren die letzten 4 Tage, 3 Nächte auf der Burg Rothenfels zusammen mit 200 Jugendlichen und zahllosen Mitarbeitern, einem starken Team zur Konfitur mehrerer Mainzer Gemeinden. Und das ist einfach eine große Freude, die jungen Leute zu erleben und mit euch, mit allen feiern zu können, aber auch sich ernsthaft zu beschäftigen mit Fragen, wie sie solche Geschichten des Evangeliums aufwerfen. Aber schön, dass ihr heute Morgen da seid. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag hier im Gemeindehaus, dann mit Kindergottesdienst und Pfarrerin Stefanie Palme-Becker. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag von 235 Euro wird jeweils für die Stiftungsforst Diakids und Diadem der Landeskirche verwendet. Heute ist die Kollekte bestimmt für die Pfarrer Landvogthilfe, die sich hier in Mainz um wohnsitzlose Menschen kümmert. Herzlichen Dank für alles, was Sie dazu teilen möchten. Wir hörten auf der Orgel zum Eingang von AB Josef Vogler das Präludium und werden zum Ausgang von Anton Wilhelm Leupold nun danket alle Gott eine Choralbearbeitung hören. Lasst uns unsere Anliegen vor Gott aussprechen, lasst uns beten und dazu aufstehen und gemeinsam den Taizé-Gesang singen, wenn Sie ihn im Gesangbuch aufschlagen möchten. Die Nummer ist angeschlagen. Laudate omnes gentes. Wir leben von deiner Liebe, Gott, und von deiner unverdienten Zuwendung zu uns. Darum haben wir Mut, mit unseren Anliegen zu dir zu kommen und dich zu bitten.
Wir teilen Menschen ein in solche, die viel und solche, die wenig leisten, in solche, die mehr und in solche, die weniger taugen. Durchkreuze unsere Einteilung und lass uns danach fragen, wer Zuwendung und Güte braucht. Von deiner Liebe leben wir, Gott.
Wir berechnen, was wir verdient haben, was uns geschuldet wird an Anerkennung und Verständnis. Wir zählen auf, wie oft wir zu kurz kommen im Vergleich mit anderen. Mach einen Strich durch unsere Rechnungen und lass uns erkennen, von deiner Liebe leben wir, Gott.
Wir denken an die Opfer des Anschlags in München und an ihre Angehörigen und an alle, die beistehen und zu helfen versuchen. Auf so viele Weise lernen Menschen in anderen Menschen den Feind, die Feindin zu sehen. Und immer wieder überschreiten Menschen die Grenze zur Gewalt. Herr, erbarm dich über deine Welt und ihre Menschen. Wehre der Gewalt. Hilf zum Frieden und zur Einsicht, dass der eine im anderen den Menschen, die Schwester den Bruder erkennt und alle Völker dich ehren, indem sie den Frieden suchen.
Wir denken auch an unsere Verstorbenen und heute besonders an Frau Ilse Lore Marchlewitz, geborene Junge. Sie ist gestorben im Alter von 96 Jahren. Unser Gott, schenk Frau Marchlewitz Leben und Geborgenheit in deiner Liebe. Begleite du auch ihre Angehörigen und alle, die um sie trauern, mit Trost und Hoffnung für das eigene Leben, mit deinem Segen. In einem Moment der Stille lasst uns Gott sagen, was wir ihm persönlich sagen möchten. Mit allem befehlen wir uns unserem Gott an, mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen gehen in diesen Tag, die neue Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.